Willkommen bei den Spielkindern.
Hallo, hier ist der Benny von den Spielkindern unter Supervision. Wie ihr merkt, war es stressig. Wir mussten jetzt kurz unsere Söhne einbinden, um überhaupt einen Disclaimer für diese Folge aufnehmen zu können. Jeder nach seinen Mitteln, der 1,5-Jährige mit dem Hallo, Hallo und der 4-Jährige mit den Willkommen bei den Spielkindern. Ja, wir haben einen Disclaimer aufgenommen, weil wir haben es diese Woche nicht geschafft, eine aktuelle Folge aufzunehmen, haben aber auf unserer Festplatte noch eine alte MCU-Folge gefunden und hatten aber das Thema Soldaten. Wir haben es aber auch nicht geschafft, jetzt nochmal reinzuhören, was wir gesagt haben und finden nur, dass wir als Disclaimer einmal mitgeben sollten, dass wir selber nicht sicher sind, ob wir damals vielleicht eine Position hatten, vielleicht so eine elitär-pazifistische Position, die heute unter dem Ukraine-Krieg so vielleicht auch nicht mehr haltbar wäre. Stellen uns aber gerne mit dieser Position auf den Prüfstein, würden bis nächste Woche auch selber reinhören und uns gegebenenfalls auch selbst kritisieren, fanden es dann aber immer noch so spannend, dass wir es jetzt einfach mal online stellen. Viel Spaß mit unserem Podcast.
Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision.
Heute spontan
Captain America, The Winter Soldier.
Anstelle von
Team America mit Captain Hook.
So, jetzt mal ganz schnell anmoderiert, weil bei der letzten Anmoderation musste ich kurz ins Mikrofon aufstoßen und damit ich das hier souverän hinbekomme, beeile ich mich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Wir sind wieder im MCU-Format und wollen heute über Captain America, The Winter Soldier sprechen. Ist das korrekt? Oder
Nein, das ist korrekt.
Ich habe das Gefühl, es kommt auch irgendwo so ein First Avenger, The Winter Soldier.
Nein, das ist der deutsche Titel heißt The Return of the First Avenger und der englische oder amerikanische Titel heißt Winter Soldier oder The Winter Soldier.
Okay, ja, kommen wir gleich zu. Ich kann dann auch gleich erklären, beziehungsweise bin ich auch nochmal so ein bisschen in der Nachreflexion erhellt worden, warum der englische Titel vielleicht mal wieder sinniger ist als der deutsche Titel. Aber zuallererst, ihr habt sie ja noch gar nicht gehört, begrüße ich die Katrin. Hallo Katrin.
Hallo.
Hallo. Und der Captain Hook konnte leider nicht kommen, weil irgendwie hat uns die Sache einen zu großen Haken. So, wie geht's dir, Katrin? Möchtest du noch irgendwas lockerflockiges, lustiges erzählen oder sollen wir direkt durchstarten?
Ich mag sehr gerne Lakritz und Violas.
Violas sind geil, oder?
Ja, das ist bei uns so eine Familientradition, dass es Violas immer bei meinen Eltern zu Hause gibt und wir sind auch so eine Lakritz-Familie. Viele Leute finden Lakritz sehr ekelhaft. Ich mag Lakritz sehr gerne und Violas.
Wenn noch einmal das Wort Lakritz, also du sagst das so unangenehm.
Lakritz.
Also dann denkt man rennt freiwillig lieber in die Schule und zieht seine Fingernägel über die Tafel, als noch einmal zu hören, wie du Lakritz sagst. Also.
Okay, also mag ich sehr gerne auf jeden Fall und Violas sind ja auch die schwarze Süßigkeit, die nach Seife schmeckt.
Wir könnten den Amis mal fragen, wir könnten den Amis mal fragen, ob die dich in Guantanamo mit dem Lakritz-Ding haben wollen. Das ist immer so, also einfach so ein Band, wo Katrin immer Lakritz, Lakritz, Lakritz. Und dann vielleicht so ein bisschen Britney Spears-Musik noch im Hintergrund. Ja, ist das nicht so, dass, ja. Ich glaube, ne, die Folter mit Britney Spears, oder?
Ja, aber ich glaube, die Folter besteht nicht darin, die Lieder zu hören, sondern die in Dauerschleife zu hören oder nur bestimmte Ausschnitte und dass es dich dann wahnsinnig macht.
Ja, und ich glaube, da sind auch andere, da war auch wirklich gut hörbare Musik bei. Und Entschuldigung, ich finde es schon so ein bisschen als Kritik an Britney Spears. Also wenn ich Britney Spears wäre, wäre ich schon sehr eingeschnappt. Also ich würde sagen so, das geht jetzt nicht.
Ich glaube, das ist so wie wenn Sprung in der Platte ist.
Ja, dazu kommen wir auch gleich bei Captain America tatsächlich noch.
Okay.
Habe ich einen kleinen Cliffhanger. Tatsächlich freue ich mich auch schon drauf, das zu erzählen. Ja, für die, die noch nie einen MCU-Podcast gehört haben, frage ich mich, warum steigt ihr beim Winter Soldier ein? Aber macht ja nichts, wir nehmen euch trotzdem mit, ihr Fotzen. Entschuldigung, ich habe euch alle lieb. Tatsächlich haben wir immer einen kleinen Teil nochmal vorher für die, die jetzt keinen Bock auf MCU haben, weil wir gesagt haben, die MCU-Reihe ist auch so ein bisschen unsere Backup-Reihe, wo wir über was anderes reden, das, worüber wir gleich reden, kommt jetzt. Und danach geht's in den Film. Da geht's ein bisschen weniger um unsere eigene Meinung, mehr um Hintergrundinformationen zu den Regisseuren, zu den Drehbuchschreibern, zu den Schauspielern und aber auch nochmal ein bisschen Easter Eggs und Bezüge im MCU und das auf Filmebene bezogen, nicht auf Comic-Ebene. Und wenn da noch Zeit ist und wir noch Lust haben, quatschen wir auch noch ein bisschen über unsere Meinung zum Film. Und das kommt sicherlich auch bei uns hier vor. Also analysieren nochmal den Film, also so in Kleinigkeiten, aber das ist halt nicht der fette Teil des Podcasts heute. Ja, Thema. Jetzt denkt sich Katrin, ja, wir haben uns ja gar kein Thema überlegt, weil wir haben keins miteinander abgesprochen. Denkst du das gerade? Das denkst du dir, oder?
Ich hab mir ein Thema ausgedacht, aber ich weiß nicht, hast du auch ein Thema? Wir können ja dann spontan entscheiden, was interessanter ist.
Ja, das können wir gerne machen, wobei meins passt tatsächlich zum Podcast. Ich weiß nicht, passt deins auch zum Podcast?
Nee.
Okay, dann müssen wir deins bis zum nächsten Mal aufheben.
Okay.
Ich würde dich nämlich einfach gerne mal fragen, was hältst du selber von Soldaten? Also
ich hätte jetzt entweder, ich hätte eher mit Winter gerechnet, Soldaten. Also prinzipiell, also... Oh Gott, jetzt muss ich mir erstmal schnell eine Meinung bilden.
Soll ich anfangen, also damit du Zeit hast zum Nachdenken?
Ich möchte gerne schon anfangen, weil du dir bestimmt schon was dabei gedacht hast. Und dann würde ich bestimmt nur sagen, ja, sehe ich auch so. Deswegen will ich anfangen. Ja, Soldaten finde ich prinzipiell keine schlechte Einrichtung. Also es ist halt, ich glaube, das klassische Soldatenbild, was man hat mit demjenigen, der dann irgendwie das Land mit Gewalt verteidigt, ist schon sehr veraltet. Jedenfalls, wenn man irgendwie nach Deutschland schaut, weil Deutschland befindet sich nicht im Krieg. Dass man aber Soldaten generell hat, finde ich nicht verkehrt. Dass man halt ausgebildete Menschen hat, die zum Beispiel in Krisengebiete gehen. Also wo man sagt, wir können halt mit unseren Leuten unterstützen und wir können eine gewisse vielleicht auch Sicherheit gewährleisten. Auch wenn das jetzt just in diesem Moment gerade gar nicht notwendig ist, aber generell jemanden zu haben, der sich einfach mit einer gewissen Kampfhintergründen und sowas auskennt, eine Profession quasi darin hat und staatlich organisiert ist, also nicht privat, finde ich das finde ich schon gut. Ja.
Ja, also ich für mich ist tatsächlich genau, also ich hörte bei deinem Stocken, aber dass so eine gewisse Ambivalenz noch vorhanden ist. Also ich will sie jetzt nicht einreden, aber bei mir geht das genauso, als ich über das Thema nachgedacht habe. Man ist so, ich will nicht sagen aus Kinderzeit, aber generell ist man erstmal sehr negativ bei dem Begriff Soldat geprägt, dass man irgendwie an Krieg denkt und denkt sich so, oh, was soll das denn, totschießen und solche Sachen und man mag das alles nicht so gerne. Jedenfalls geht mir das so. Also dass ich erstmal Soldaten eigentlich... will nicht sagen, dass ich was Ablehnendes gegen Soldaten habe, aber dass der ganze Begriff für mich sehr negativ besetzt ist. Und,
ja, vor allem, wenn man selber so Pazifist ist, dass man einfach gar nicht so über Krieg gerne nachdenkt, ne? Und gar nicht so, ne? Ja, also es gibt ja auch so Fanatiker, die sagen, boah, geil, und die Waffe und der Panzer und sowas, ne? Und dass man irgendwie Angst hat, so in die Richtung zu gehen, wenn man sagt, Soldaten sind doch gar nicht so schlecht.
Ja, aber so ein, mir fällt das gerade ein, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich nenne ja keinen Namen, ich durfte mal so einen Menschen als jungen Menschen unterrichten und das war so, aber der mega interessiert in so Panzer und solche Sachen war und das ist so einer der ersten, die dann nach dem Abitur irgendwie mit irgendwelchen Hilfsorganisationen quasi durch, ich weiß nicht, darf man Entwicklungsländer, darf man glaube ich nicht mehr sagen, ne, Länder mit Hilfebedarf quasi gereist ist.
Ich wüsste nicht, also warum nicht Entwicklungsländer?
Ich habe
also
keine Ahnung.
Dritte Welt sagt man nicht mehr, weil es eine Welt
okay,
ist.
Okay, Entwicklungsland darf man offensichtlich dann doch noch.
Weiß ich auch nicht, bin ich kein Experte für, aber ja.
Ja, ich bin mir halt bei sowas nicht mehr sicher. Ich bin alles so immer da, wo es um Political Correctness geht, bin ich sehr vorsichtig. Also ich würde gerne den richtigen Begriff wählen, weil mir geht es um die Aussage und nicht um den Begriff. Und dieser junge Mensch ist quasi als einer der Ersten dann eben mit Hilfsorganisationen in Entwicklungsländern, dass er ganz viel da gearbeitet hat und arbeitet, glaube ich, auch heute noch in dem ganzen Punkt, wo auch nochmal meine ganze Skepsis auch zu sowas so gebrochen wurde. Er hatte offensichtlich ein ganz großes Interesse eben für solche Sachen, aber macht wahrscheinlich mehr Soziales in seinem Leben, als ich jemals erreichen werde. Aber ich wollte genau das Gleiche sagen, was Soldaten angeht. Also wir durften, also auch Katrin und ich zusammen, später mal Soldaten kennenlernen. Ich glaube, ich habe beruflich, also nicht als Lehrer mal einen Soldaten da gehabt, wir haben privat nochmal einen Soldaten kennengelernt und dann stellt man auf einmal fest, ja, stimmt, ich durfte sogar noch einen Soldaten kennenlernen, dass das ganz viele Menschen sind, die eigentlich sehr viel Ethos miteinander also quasi haben und vielleicht auch ganz gute Ideen und dass eben nicht dieses Klischeebild, was man im Kopf hat, erstmal stimmt, sondern es geht eben um Leute, die die Welt ein Stück besser machen wollen und die auch nicht prinzipiell dabei an Krieg denken und genau das, was du sagst, vielleicht auch einfach an Hilfseinsätze oder ähnliches und Da habe ich dann gemerkt, dass ich sehr krass mein eigenes Bild auch nochmal überarbeiten musste und auch dieses Negative irgendwie aufbrechen muss, dass man sagt, im Prinzip ist ein Soldat erstmal was sehr Positives. Allerdings lässt er trotzdem, und das, dann bin ich fertig mit dem Exkurs, dieser Begriff lässt immer den Beigeschmack da, ja, wenn ich doch einen Soldat habe, dann gibt es sowas wie Krieg auch noch. Aber das muss ja gar nicht sein, weil letztendlich könnten Soldaten ja dann auch irgendwie Menschen sein, die eben in anderen Krisen helfen. Und das ist ja auch zum Beispiel jetzt in der Corona-Pandemie,
wollte ich gerade sagen,
waren Soldaten ja ein ganz wichtiger Faktor, wo man sagt, die wurden dann eben auch an anderen Orten eingesetzt.
Ja, ich meine, das Schöne ist ja einfach, dass wir überhaupt über das Thema reden können, weil wir einfach nicht in dieser Situation sind, dass wir sie unbedingt brauchen. Schön ist es zum Beispiel, dass es auch keine Wehrpflicht mehr in Deutschland gibt, dass man sich jetzt irgendwie ausbilden lassen muss, falls da nochmal Krieg entsteht, dass wir in so gefestigten Verhältnissen leben, dass einfach gesagt wird, wir haben die Berufssoldaten und der normale Bürger muss das nicht machen.
Ja, und vielleicht kann man einfach an dieser Stelle einfach mal sagen, und das ist das, was ich dann sagen möchte, vielen Dank, dass es Menschen gibt, die eben nicht kriegsgeil sind, aber trotzdem im Worst Case bereit wären, ihren Arsch für meinen zu riskieren.
Ja,
kann man einfach nur einen Hut vorziehen und sagen, Dankeschön, dass es solche Leute gibt. Und dann kann man noch so Pazifist sein. Also ganz ohne funktioniert es ja nicht. Also wahrscheinlich. Ja, also das wäre dann eigentlich das Anschlussthema. Das hätten wir auch mal besprechen sollen, ob Pazifismus eine Perspektive hat. Aber das können wir dann mal in einem anderen Podcast quasi diskutieren. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem MCU durch. Bevor wir so ein bisschen quasi über Regisseur, Drehbuch und Schauspieler reden, machen wir trotzdem noch so einen ganz kurzen spoilerfreien Teil für Leute, die sich vielleicht den Film noch angucken wollen und wissen wollen, worum geht es denn. Kannst du spoilerfrei sagen, worum es bei Captain America Winter Soldier geht?
Ist schwierig, finde ich, weil man nicht zu viel sagen darf, wenn man es spoilerfrei machen will. Wir sehen einfach, wie Captain America jetzt für S.H.I.E.L.D. arbeitet und verschiedene Aufträge erfüllt. Irgendwas scheint aber schief zu laufen bei S.H.I.E.L.D., Nick Fury merkt irgendwie durch verschiedene Situationen, hier passiert was im Hintergrund, hier habe ich keinen Einfluss mehr drauf. Dann entwickelt sich etwas. Also ich weiß nicht, an welchem Punkt man halt aufhören soll zu reden. Weißt du, was ich meine?
Das ist ein guter Punkt. Ich hätte es grundsätzlich anders gemacht als du, aber...
ich weiß auch zum Beispiel nicht, ich kenne den Trailer nicht mehr, weil es einfach so lange her ist, dass ich nicht weiß, welche Informationen zum Beispiel im Trailer gegeben wird. Da kann man ja als guten Anhaltspunkt sagen, wenn das gezeigt wird.
Der Film ist eh arschalt, also gut, lassen wir es. Wie würdest du den Film bewerten?
Ich fand ihn ganz gut. Ich fand die Aufdeckung, die da in diesem Film passieren, sehr spannend und Captain America gehört, glaube ich, weil er einfach nicht so witzig ist wie andere MCU-Filme, nicht unbedingt zu meinen Favorites. Es ist aber echt noch so ein guter Film, ne? Deswegen, vielleicht hat er 7 oder 8 Punkte irgendwie so in dem Bereich, 7,5 Punkte für mich auf einer Skala von 1 bis 10.
Habe ich mal so, wie manche Leute kein Verständnis für eine 10-Punkte-Skala haben, rollen mir immer so die Fingernägel hoch, wenn man dann noch versucht, die 20 Zwischenpunkte aufzumachen.
Okay, dann.
Aber
ich glaube, das ist eher eine 7 als eine 8 für mich.
Okay.
Also ich gebe 7 von 10 Punkte.
Ich wollte auch 7 von 10 geben. Ich finde, dass es wirklich ein guter Film ist. Eigentlich auch von seiner Story-Idee sehr großartig. Also der ganze Reveal, ihr merkt ja, dass wir irgendwas quasi uns drumherum gedruckst haben, ist sehr sinnvoll und sehr cool und bringt das MCU auch definitiv weiter. Ich finde, die Action-Szenen sind großartig choreografiert worden. Also da hat jemand einen wirklich guten Job gemacht. Aber es ist dann doch irgendwie so ein bisschen anstrengend manchmal, also nicht erzählt, aber ja, dann doch, dass es irgendwie auch, also teilweise in der ganzen Action manchmal Langeweile aufkommt. Auch, dass ich beim ersten Mal gucken, weiß ich noch, dass ich den Film, glaube ich, gar nicht in der Gänze gepeilt habe. Also, er könnte manchmal präziser und deutlicher erzählt sein und glaube auch, wenn man das jetzt nochmal im MCU den Film bekommen würde, dann würde man ihn präziser auf den Punkt bringen und dann wäre es noch ein besserer Film. Und das ist das so ein bisschen, wo er dran kränkelt. Aber gut, wir machen jetzt eh keine große Filmbesprechung, also von daher, würde ich sagen, kommen wir zum Spoiler-Teil.
Spoiler-Alarm!
Jetzt bin ich mal
Hydra. Entschuldigung, wir haben um Hydra drum gesprochen. Oder Hydra. Hydra.
Ja.
Also die Shield halt unterwandert haben.
Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, welche zwei Schauspieler du für diesen Film ausgewählt hast. Darf ich wieder raten?
Ja.
Möchtest du erst Regisseur und Drehbuchschreiber machen und dann rate ich?
Dann werde ich, quasi meiner Reihenfolge nachzukommen, werde ich das erst sagen. Du kannst aber jetzt schon mal die Namen nennen, von denen du vermutest, welche Schauspieler ich...
Kriege ich den ersten Auflösung, wenn wir dann da sind, oder? Ja. Das ist aber ganz schön krass. Ich weiß nicht, ob ich dir dann noch konzentriert zuhören kann.
Das musst du.
Ja, mach jetzt erstmal hier Regisseur.
Okay, Regisseure sind die fantastischen Russo-Brüder. Die Russo-Brüder übrigens, zu denen gibt es nur einen einzigen Eintrag im Wikipedia, also nicht zu Joe und Anthony Russo, sondern zu den Russo-Brüdern. Finde ich irgendwie, sagt schon was aus, also dass die einen gemeinsamen Wikipedia-Eintrag haben. Ihr werdet gleich erfahren, warum ich die so abfeier. Russo-Brüder, die Eltern sind italienischer Abstammung, aber sie sind selber halt geboren und aufgewachsen in Cleveland, Ohio in den USA und haben noch weitere Geschwister. Beide sind studiert, der eine hat Englisch und Writing studiert und später noch Schauspielerei. Der andere war erst im Business drin, wechselte zu Englisch und hat dann auch noch Jura draufgelegt. Der Vater ist auch Jurist, deswegen wahrscheinlich auch noch das Jurastudium. Nach dem Studieren haben sie sich aber tatsächlich sofort Schreiben, Regie und Produktion gewidmet. Das heißt, haben irgendwie erstmal so ihr Muss-Ding durchgezogen und sind dann kreativ geworden. Der erste Film, den sie gemacht haben, also sowohl geschrieben, Regie geführt, als auch produziert, ist der Film Pieces. Sagt einem jetzt nichts unbedingt, aber die haben das halt auf einem Filmfestival vorgestellt und da auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Vor allem von Steven Soderbergh und seinem Produzentenpartner George Clooney, die beiden dann auch nochmal protegiert haben. Und danach sind die mit mehreren Serien durchgestartet. Zum Beispiel Arrested Development, auch eine fantastische Serie, kann ich sehr empfehlen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Die haben die Pilotfolge gedreht und dafür sogar einen Emmy erhalten. Und ja, später haben sie auch noch ganz viele Staffeln Community gemacht. Und ich bin ein sehr, sehr großer Community-Fan und hoffe, dass ich auch irgendwann nochmal das verpodcasten kann. Filme, die man vielleicht noch von ihnen kennt, ist...
Es lohnt sich jetzt nicht, hier einzugreifen, aber dann habe ich es dir einmal mal gesagt. Ne? Ich meine, Mittlerweile ist dann vielleicht schon der Community-Podcast rausgekommen, weil MCU ja so ein bisschen auf Halde liegt. Aber ehrlich gesagt kriegt Katrin es einfach nur nicht geschissen, quasi eine WhatsApp mit dem Termin zu schreiben. Und ich liege schon seit Wochen irgendwie bequem zurück und denke mir so, wann schafft sie das mal, wenn ich den Termin nicht organisiere, eine WhatsApp zu schreiben? Hey!
Ich habe die WhatsApp am Wochenende geschrieben und ich habe den Taco und den Bacon gefragt und es wollte eventuell noch jemand mitmachen und das klären wir gerade nämlich ab.
Oh, es gibt einen Geheimkanal, wo ich gar nicht drin bin.
Richtig, ja, ich wollte das nicht über die allgemeine WhatsApp-Gruppe laufen lassen, damit nicht alle davon genervt sind.
Jetzt haben wir ein ganz anderes Problem. Du redest halt nicht mit drei Männern, die ich nicht...
Zwei.
Ja, ich dachte, da macht auch noch jemand anders mit.
Ja, nee, wahrscheinlich nicht.
Erzähl weiter.
Also Filme, die beiden gedreht haben, waren zum Beispiel Ich, Du und der Andere aus dem Jahre 2006.
Das klingt ja wieder eine heimliche WhatsApp-Gruppe.
sind dann natürlich mit Captain America in Winter Soldier in Marvel ins MCU eingestiegen, haben danach noch den Civil War gemacht, dann kam auch noch Infinity War, haben die halt auch noch gedreht. Sie haben noch eine Post-Credit-Scene von Ant-Man gemacht und die Mid-Credit-Scene von Captain Marvel. Ich meine, irgendwann hat das MCU echt übertrieben mit diesen Post-Mid-Credit-Scenes und sowas alles, ne? Was sie auch angeboten bekommen haben und sich auch angeschaut haben, war der Ghostbusters-Film von 2015, der mit den weiblichen Ghostbusters. Haben dann aber Paul Feig eine Absage geschickt und naja, wir wissen ja alle, wie es ausgegangen ist. Was noch zukünftige Projekte angeht, ist, dass sie einen Live-Action-Film produzieren werden von Hercules. Also ein Disney-Film.
Ah ja, krass.
Genau, also da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Vielleicht noch als kleiner Hintergrundinformation, Joe Russo ist auch, das war derjenige, der übrigens der auch Schauspielerei studiert hat, der tritt auch manchmal in seinen Filmen und auch Serien auf. Also Hat auch hier im Captain America Winter Soldier einen kleinen Cameo sozusagen. Drehbuch geschrieben haben natürlich wieder Stephen McFeely und Christopher Markus. Die haben auch den ersten Captain America gemacht und den zweiten Thor-Film. Und ja, zu denen hatte ich schon was erzählt. Deswegen lasse ich die jetzt erstmal aus. So, und jetzt darfst du raten, Benny.
Ja, ich habe jetzt versucht, gerade noch ganz schnell zu googeln, weil ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wie der Schauspieler heißt. Und zwar der Schauspieler, der den Winter Soldier, also Bucky Barnes, gespielt hat.
Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist Sebastian Stan. So heißt der.
Warte. Ich muss ja noch den zweiten auch noch raten, ach so. Oder? Der zweite ist bestimmt Samuel L. Jackson.
Nein.
Oh, den hatten wir aber auch noch nicht, oder?
Den hatten wir auch noch nicht, aber naja, der kommt halt noch vor. Also der wird auch noch kommen.
Dann gib mir noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Okay, hatten wir Natascha Romanoff? Hatten wir schon, ne? Oder
nee.
Scarlett Johansson? Dann hast du es bestimmt Scarlett Johansson.
Richtig.
Ja, okay.
Also ich fange mal mit Sebastian Stan an, also der Bucky-Darsteller. Der ist 1982 in Rumänien geboren, also der ist jetzt 38 Jahre alt, hat aber auch zwei Staatsangehörigkeiten. Also der ist mittlerweile auch Amerikaner seit 2002. Seine Eltern haben sich geschieden, als er 2 Jahre alt war. Seine Mutter ist Pianistin. Er ist dann im Alter von 8 Jahren nach Wien mit seiner Mutter zusammen und die hat dann irgendwie einen Amerikaner kennengelernt und deswegen sind die dann, als er 12 geworden ist, nach den USA gezogen. Und ja, genau, da ist er dann quasi groß geworden. Also so hat seine Teenagerjahre verbracht und dann später ist er auch noch Amerikaner geworden. Er, nach seinem Studium, hat angefangen, Independent-Filme zu drehen, also eher unbekanntere Sachen gemacht, und ist dann auch häufiger in Serien aufgetreten. Zum Beispiel 2010 in Gossip Girl. Da ist er auch irgendwie so ein schnöseliger, reicher Typ und hat da Blair kennengelernt, also Leighton Meester, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Die Blair-Schauspielerin auf jeden Fall. Mit der ist er dann auch eine Beziehung eingegangen. Fand ich ganz süß. Momentan ist er aber Single. Und genau, ab 2011 ist er dann ins MCU reingekommen und ja, da hat er halt große Bekanntheit erlangt. Also mit seinen MCU-Filmen. Das war's schon.
Wie heißt er nochmal?
Sebastian Stan.
Sebastian Stan. Versuche ich mir jetzt mal zu merken. Aber im Vergleich zu anderen Schauspielern, die wir hatten, relativ... ja. Unspektakuläre Vita.
Noch unspektakulär, genau. Man weiß ja nicht, was noch alles kommt, aber...
Ja, hoffen wir nochmal, dass er schwer drogensüchtig wird.
Alkoholiker oder... was haben wir noch? Epileptiker?
tote Geschwister.
Ja.
Wir hatten schon echt krasse Sachen eigentlich bei den Schauspielern.
Ja,
ne?
Ja, das stimmt.
Was ist denn bei Scarlett Johansson? Unspektakulär oder krass?
Also auf jeden Fall lang, weil sie halt sehr früh schon angefangen hat mit der Schauspielerei. Vielleicht nochmal kurz als, woher ihr Name kommt, das fand ich auch ganz interessant, weil Johansson klingt ja nicht unbedingt amerikanisch, es ist dänisch. Ihr Vater ist nämlich Däne und ihre Eltern haben sich entschieden, sie nach Scarlett vom Winde verweht zu nennen, Scarlett O'Hara. Hast du den Film mal gesehen, vom Winde verweht?
Tatsächlich nie.
Ich glaube, ich habe ihn 2 oder 3 Mal gesehen, weil meine Mutter so ein Riesenfan davon ist. Und ich kann auch super viel davon abrufen. Naja, egal.
Aber ist der Film denn gut?
Das sind ja mal diese Epos-Filme, weißt du, die 2 Stunden dauern.
Stunde 45. Da musste man abends schon mal länger aufbleiben.
Ja, aber das tut doch. Früher waren die Filme immer so 1,5 Stunden und dann hast du noch mit Werbung, also von 7:45 bis 21:45 und dann hat der Film mal 1 Stunde länger gedauert und das war schon lang.
Ja, ich weiß, mach mal weiter. Ich google mal, wie lang Vom Winde verweht ist.
Ja, guck mal nach, würde mich mal interessieren. Ob er gut ist oder nicht, weiß ich, also ich habe ihn jetzt nicht als schlecht abgespeichert, aber das ist, ich glaube, ich war 12 oder 13, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe, vielleicht auch sogar 15, ich weiß es nicht, aber es ist sehr lange her, dass ich ihn gesehen habe.
Okay, aber Vom Winde verweht ist einfach mal 3 Stunden 58 lang.
Ja, also fast 4 Stunden.
Alter Schwede, da geht ja 4 Stunden der Film.
Ja.
Aber das ist selbst für heutige Zeit lang. Ich glaube, ich habe noch nie einen 4-Stunden-Film gesehen.
Ja, ich 2 oder 3 Mal. ja, das Buch ist auch unfassbar dick. Aber es gibt ja auch Verfilmungen von der Bibel. Okay, ich sollte mal wieder hier zum Punkt kommen. Ja, genau, also schon als Kind stand sie auf der Theaterbühne und war beim Filminstitut angemeldet und hat da auch schon ihre Ausbildung begonnen. 1992 begann dann ihre Karriere im Off-Broadway-Theater. Da stand sie zusammen mit Ethan Hawke auf der Bühne, also ein bekannter Name. Sie hat dann viele Independent-Filme gedreht und ist dann ein bisschen bekannter geworden in Der Pferdeflüsterer, als sie 14 Jahre alt war. Und ja, hat dann einfach immer weiter Filme gedreht. Also sie war halt super aktiv im Filmbusiness und hat dann die internationale Berühmtheit erlangt, als sie 2003 Lost in Translation von Sofia Coppola gemacht hat, zusammen mit Bill Murray. Finde ich übrigens fantastisch, den Film. Und ebenfalls in 2003 Das Mädchen mit den Perlenohrringen. Und für beide Filme hat sie einen Golden Globe erhalten. Sie hat viele Filme mit Woody Allen, also ein paar Woody Allen-Filme gedreht, zum Beispiel Matchpoint, Scoop, Der Knüller und Vicky Cristina Barcelona. Das sind eigentlich drei, ne? Nicht vier. sie hatte 2010...
Ich muss ganz kurz einmal unterbrechen, das muss ich einmal gesagt haben, aber das habe ich, glaube ich, schon oft zu dir gesagt. Ich habe mich damals sehr auf Lost in Translation gefreut und ich fand den so unfassbar beschissen langweilig. Ich kann gar nicht sagen, wie man, also wir können ja gerne mal einen Podcast drüber machen, wenn du den fantastisch findest. Also vielleicht war ich auch damals zu jung oder nicht reif genug für den Film, aber mein Gott, habe ich mich hart bei diesem Film gelangweilt. Also ich weiß gar nicht, wann ich mich das letzte Mal in meinem Leben so gelangweilt habe.
Er hatten halt einen bestimmten Humor, ne, und eine bestimmte, so eine bestimmte Trägheit, würde ich auch sagen. Ne? Also es geht ja genau darum, dass man so ein bisschen halt verloren ist in so einer fremden Welt. Und die beiden, die ja altersmäßig, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre auseinander, 40 nicht, aber 30 bestimmt, einfach zueinander finden und eine Freundschaft halt eingehen können, weil sie einfach genau das Gleiche fühlen.
Ja, also für mich hat er den Humor von einer Zahnarztpraxis mit langer Wartezeit ohne Zeitung. So, ja.
Sie hat 2010 ihre Broadway-Premiere dann gehabt. Übrigens, ich habe mal nachgeguckt, was jetzt Off-Broadway und Broadway und so bedeutet. Und es gibt auch den Off-Off-Broadway. Der Broadway, sagt es halt schon, ist der Broadway. Und früher waren dann halt bei den Off-Broadway die einfach die Säle kleiner. Und also es war so also ein bisschen abseits vom großen Broadway. Und mittlerweile ist aber auch der Off-Broadway halt, kommen halt auch große Stücke, auch wenn die ja immer noch ein bisschen kleiner sind als beim Broadway. Hat jetzt super viel geholfen, danke Katrin. Sie hat 2010 ihre Broadway-Premiere mit Blick von der Brücke gefeiert, zusammen mit Lee Schreiber und dafür einen Tony erhalten. 2013 wurde sie...
Entschuldigung, wir kommen auch heute nicht vorwärts. Ein Tony, also ist das wie... Also
ein Tony Award. Das ist halt für eben... Ja, also der Oscar für Theaterstücke quasi. Oder?
Oh, für Bühnendarsteller. Kann ich nicht, ich unwissender Mensch. Ich habe jetzt einfach so, wer jetzt so Kinder hat, quasi kennt es vielleicht, es gibt so eine Tony-Box und die kleinen Figuren, die man da draufstellt, heißen Tonys.
Hier, du kriegst ein Tony. Ich habe dir da ein Lied drauf gesungen.
Hat mir auch 7 Euro gekostet. So.
2013, The Sexiest Woman Alive war sie da. 2020 hat sie als, ich glaube, bisher einzige Person eine Doppelnominierung bei den Oscars bekommen für die Verfilmung von, für die Filme Marriage Story und Jojo Rabbit. Hat sie aber beides nicht gewonnen. Aber trotzdem eine Doppelnominierung. Sie singt auch und hat schon mehrere Stücke und auch Alben rausgebracht. Und sie ist Botschafterin für Oxfam gewesen. Also Oxfam ist hier Entwicklungshilfe. Und hat dann aber, das ist so ein bisschen konfus. 2014 macht sie 2014 Werbung für einen Soda-Stream. Aber der wird irgendwie produziert oder so in Israel oder Westjordanland. Und Oxfam war dagegen. Und dann hat sie halt diese Oxfam Botschafterrolle halt aufgegeben wegen dieses Werbevertrags. Also irgendwie so ein bisschen konfus. Sie war, und das fand ich halt ganz interessant, weil das habe ich mal gelesen, wusste aber gar nicht mehr, sie war mit Ryan Reynolds verheiratet. 2008 bis 2011.
Ach krass.
Und der ist ja bald auch Teil vom MCU. Ist das richtig?
Ja, also meiner Kenntnis nach ja. Also ich glaube, weiß nicht, ob es jetzt wirklich fix ist, dass Deadpool Teil des MCU wird, aber ich glaube schon.
Okay, das ganz interessant ist, wenn die beiden sich begegnen, aber ich weiß nicht, ob die sich begegnen werden. 2013 ist sie mit Romain Dauvron, ich weiß nicht, keine Ahnung, ein Franzose, ich kenne diesen Namen nicht aussprechen, zusammengekommen und hat 2014 mit ihm eine Tochter bekommen. Sie haben geheiratet, sich aber kurze Zeit später wieder getrennt und 2017 scheiden lassen. Danach war sie oder ist aktuell mit Colin Jost zusammen, der macht Saturday Night Live und sind seit 2020, also seit letztem Jahr, verheiratet. Noch ein weiterer Punkt, wir haben nicht fertig. 2019 war sie laut Forbes-Liste die bestbezahlte Schauspielerin der Welt.
Okay, das war jetzt sehr detailliert. Also
ja.
Ja.
Also. Aber zu der gab es halt auch viel zu erzählen, im Gegensatz zu Sebastian Stan. Und da ich jetzt relativ wenig zu dem Drehbuchautoren gesagt habe, dachte ich.
Aber beim nächsten Mal so ein bisschen mit der Wunsch, so wühl mal wieder im Sexleben der Leute rum, die schmutzigen Details. Niemand möchte wissen, wo die Leute mitgespielt haben. Oder warum wir die wertschätzen können, sondern wir wollen einfach nur die dreckigen Storys haben.
Sie hat eine raue Stimme im Original. Das ist ihr Markenzeichen.
Okay.
Das ist auch nicht so. Das ist kein Skandal.
Ja, da können wir, ich weiß gar nicht, aber das wird uns nie auffallen, weil wir im Deutschen das Ganze ja gucken. Haben wir schon Spoiler-Alarm ausgesprochen? Also wir spoilern auf jeden Fall jetzt zum MCU. Willst du einmal spoilern?
Achso, habe ich das nicht schon gesagt? Spoiler-Alarm!
Keine Ahnung, also ja, das dieser also quasi, wir gucken auch tatsächlich im Moment wieder auf Deutsch, aber im Deutschen hat man halt diesen Akzentfehler gemacht, dass sie irgendwann legt sie ihren Akzent ab, mit dem sie spricht im MCU, was im Sinne der Spionen ja quasi auch Sinn macht. Ich glaube, im Rahmen des Civil War tut sie das. Das müsste man jetzt.
Wer jetzt Black Widow?
Ja.
Aber Black Widow.
Nein, nicht Black Widow.
Ich glaube, Black Widow hat nie den Akzent, oder?
Ach, Quatsch.
Du
genau.
Redest gerade von Maximoff.
Ich hatte einen richtig krassen geistigen Aussetzer, also ja.
Das ist wahrscheinlich, weil wir immer noch hier WandaVision schauen. Und das ist vielleicht gerade.
Das ist einfach, weil es zwei rothaarige Schauspielerinnen sind. Das ist für mich einfach wie Asiaten. Ich kann die nicht auseinanderhalten. So, wollen wir dann zu den Bezügen zum MCU kommen, also Easter Eggs und Bezüge. Ich würde sagen, wir fangen wieder mit den Bezügen an und
Hydra.
Das Hydra. Ist korrekt, ja, Hydra und oder Hydra wird das erste Mal, ich sage auch mal Hydra.
Hydra. Wir sagen, was hast du immer?
Wir einigen uns jetzt auf Hydra, okay.
Ja.
Ich sage immer Hydra, ich weiß auch nicht warum, aber.
Hydra ist die englische und Hydra halt die deutsche Aussprache. Das mir ist dann egal.
Das, kommt das erste Mal im MCU drin vor? Oder?
In Captain America in dem ersten Teil halt.
Ach ja, Entschuldigung. Vielleicht sollte ich einfach ins Bett gehen. Es ist schon relativ spät so und ich weiß auch nicht, warum ich diesen Podcast hier gerade noch mache.
Warum bin ich hier?
Das ist krass. Die letzten 4 Minuten war mein Gehirn auf jeden Fall aus. Ich schalte es jetzt wieder an. Dann nehme ich nicht einen ganz so offensichtlichen Fact, damit wir uns abwechseln können. Das ist von der Stimme her schöner. Brooke Ramlow, das ist quasi einer von den S.H.I.E.L.D.-Agenten, der quasi aber eigentlich ein Hydra-Agent ist oder ein Hydra-Agent. Das ist der quasi, wenn er auf der Bootszene angeflogen kommt, erstmal dem Typen in den Kopf schießt, um Captain America zu retten.
Ja.
Der Typ wird später zu Crossbones. Und
ja.
Genau, das sehen wir im Civil War, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Oder ist das bei Age of Ultron? Ich glaube, das kann ich jetzt nicht mehr bei Age of Ultron ist es, glaube ich, am Anfang, wo wir Crossbone dann sehen.
Ich kann mich leider noch also nicht mehr an den erinnern, weil das so lang her ist, also bis zum Rewatch des Films, da werde ich ihn bestimmt wiedererkennen, aber ich habe mich gefragt, warum er zum Schluss.
Der ist super unspektakulär, also quasi da nochmal aufgegriffen. Der läuft da mit seiner Maske rum, es wird auch nie gesagt, dass er Crossbone ist und der wird am Anfang des Films quasi nur kurz gejagt, bis, glaube ich, dieses Hochhaus in quasi, was das in Sokovia quasi, wo das Hochhaus umstürzt, ja, ne? Also
ja,
und ich meine, das ist quasi ein Age of Ultron. Sehen wir dann. Wir sind ja nicht mehr weit weg von Age of Ultron.
Richtig. Genau, was ich zu dem Typen noch sagen wollte, ist, dass ich habe mich jetzt gefragt, was diese Szene soll, dass er zum Schluss dann nochmal mit da ganz starken Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert wird, weil ich dachte so, der kommt doch nicht mehr vor, warum ist jetzt diese Szene da, aber dann erklärt sich das ja.
Genau, und das wird auch angedeutet, so wenn man ihn in der Fahrstuhlszene sieht, sieht man, dass er so überkreuzte quasi Hosenträger hat, was, glaube ich, auch schon so seine Crossbone-Identität anteasern soll.
Aha.
Was ist dir noch aufgefallen an Bezügen zum MCU?
Ja, ich denke gerade nach, weil ich habe mir keine Notizen dazu gemacht, Bucky Barnes, Entschuldigung. Bucky Barnes, der quasi der Best Friend von Von Steve Rogers.
Ist wieder da und wird jetzt zum, genau, Winter Soldier / White Wolf, wobei das...
White Wolf? Wird der da so genannt?
Nee, da wird er noch nicht so genannt.
Also, okay, weil ich dachte so, ich höre gerade zum ersten Mal.
Der wird, glaube ich, wird er in, also wenn ich mich jetzt recht erinnere, meine ich, ist das in, ist es eine Post-Credit-Scene von, oder ist, ich weiß nicht, ob es eine Post-Credit-Scene ist oder ob es in, wie heißt der Film?
Achso.
Der Wakanda-Film.
Black Panther?
Oder? Ja, Black Panther. Ich meine, da kommt
es. Ja, das hatte ich jetzt auch gerade, so diese Verknüpfung, ja.
Dann tatsächlich, ja, wir haben Maria Hill wieder dabei. Soll ich jetzt einfach aufzählen, weil du sonst...
Ja,
okay.
Ja, ich war gerade noch mal überlegen, aber tu es.
Peggy Carter taucht logischerweise noch mal auf, diesmal als alte Frau.
Ja, stimmt.
Dann haben wir Sharon Carter, quasi die Nichte von Peggy Carter. Das ist quasi die Agentin, die Nachbarin von Cap ist und mit Cap quasi so ein bisschen dabei ist, anzubandeln, was in dem Film noch nicht so richtig klar ist, aber es ist auf jeden Fall die Nichte von Peggy Carter.
Aber das weiß man noch nicht, oder? Also die Verbindung der beiden kennt man in dem Film noch nicht. Das wird erst später, glaube ich.
Genau, es wurde, glaube ich, nicht aufgelöst.
Das ist, glaube ich, erst wenn Peggy stirbt, wenn der bei der Beerdigung von ihr ist, dann spricht sie.
Ja, aber...
Spricht halt von ihrer Tante, ja.
Genau, aber ich wollte es trotzdem schon mal sagen, dass es geht ja um Verknüpfung. Wir sind ja quasi jetzt nicht nur an der Stelle, wo wir sind, sondern eben gucken ja über den Tellerrand hinaus.
Ja.
Dann haben wir Falcon. Den hätte man ja locker...
Stimmt.
Mal erwähnen können, ne?
Ja, der ist halt, der wird so unspektakulär eingeführt. Also der Darsteller an sich, also ich weiß gar nicht, wie heißt Falcon eigentlich mit richtigem Namen.
Du meinst der
Ja. Also nicht der Schauspieler, sondern die Figur, die er halt verkörpert. Egal, dass der wird eigentlich ganz nett eingeführt, weil er ja ganz am Anfang schon dabei ist. Aber wie er dann zu Falcon wird, ist so ein bisschen unspektakulär, weil auf einmal ist er halt da.
Es fällt mir auch gerade nicht ein, tatsächlich. Also du kannst ja mal kurz googeln. Heißt es Sam Wilkinson? Ja, genau.
Ja.
Ja, Sam Wilkinson. Und es ist halt so, dass er wird ja so eingeführt, dass Captain America immer an ihm vorbeiläuft und sagt, on your left quasi. Und das ist so, dass tatsächlich wird in Endgame nochmal aufgegriffen, wo dann Falcon, glaube ich, sagt, on your left zu Captain America. Also eigentlich ganz schön.
Ah, ja, nice.
Dann
Wilson heißt er. Nicht Wilkinson. Wilkinson ist, glaube ich, der Rasierer.
Okay.
Sam Wilson,
okay, Entschuldigung. Dann wird Furys Auge angesprochen, dass er sagt, ja, das Augenlicht habe ich verloren. Anders. Du hattest die Möglichkeit, als ich...
Das letzte Mal jemandem vertraut habe. Ich dachte, das würdest du nicht sagen, dann hätte ich nur mal auftrumpfen können zum Schluss, aber ja.
Und das wird in Captain Marvel quasi ja dann aufgegriffen mit der Katze, was bei vielen Leuten zu richtig viel Verärgerung geführt hat. Und mich ärgern bis heute die Leute, wir haben nie einen Captain Marvel Podcast gemacht, deswegen konnte ich das nicht sagen, aber mich ärgern bis heute die Leute, die sich darüber geärgert haben, weil das einfach eine super geile, witzige Idee ist. Und ich weiß nicht, jeder, der sich da jetzt was richtig krass Gewichtiges gewünscht hätte, ich finde es super nett, also als Auflösung.
Ja.
Ich kann das auch überhaupt nicht, also ich kann wirklich gar nicht nachvollziehen, wie man sich darüber ärgern kann, aber gut.
Ja, auch nicht.
Dann sehen wir in der Post-Credit-Scene Baron von Strucker das erste Mal, glaube ich. Also ich glaube, wir haben ihn vorher noch nicht gesehen.
Stimmt.
Die Zwillinge werden quasi in der Post-Credit-Scene eingeführt, also Wanda und, ich kann ihn nie aussprechen, also Quicksilver, also
Pietro.
Pietro. Dann sehen wir Solar wieder, also den wir aus dem ersten Captain America Film kennen, der jetzt aber tatsächlich als Computer nur noch existiert und dort eben mit ihnen redet. Dann ganz kleine unwichtige Szene, die aber als Verknüpfung zum MCU schon im Trailer zu erkennen ist. Es gibt im Fahrstuhl liegt das Schild von Captain America, der Schild von Captain America, auf dem Boden und Cap tritt quasi auf den Schild und der fliegt zu hoch, der macht so einen Kickflip und dann hat er den Schild wieder in der Hand. Und das Gleiche sieht man als Move, dass der Taskmaster in Black Widow das macht. Und der Taskmaster lernt ja, glaube ich, dadurch, dass er eben Videoanalysen macht und sich die Sachen anguckt und wenn ich mich jetzt recht erinnere und man sieht schon, dass er diesen Move eben aufgreift. Dann haben wir noch, das habe ich auch schon Iron Man 2 erzählt, diesen Politiker, der eben bei der Verhandlung von Iron Man beziehungsweise von Tony Stark dabei ist, der dem dann quasi der Hydra-Agent quasi ins Ohr flüstert, Heil Hydra. Die Szene sehen wir jetzt auch.
Senator Stern.
Ah ja, schön, dass du den Namen kanntest, cool. Und das habe ich mich tatsächlich gefragt, das wollte ich nämlich auch noch fragen, weil das habe ich erst bei der Recherche irgendwie dann mitbekommen. Der Hydra-Typ auf dem Dach, den die fast vom Dach schmeißen, sagt, wofür Projekt Insight da ist, welche Leute das beobachten soll und nennt dann Beispiele. Und bei den Beispielen ist auch Stephen Strange dabei. Ich weiß nicht, ist das nur im englischen Ton so? Weil im Deutschen konnte ich mich nicht daran erinnern, dass Stephen Strange genannt wird. Aber ich habe es dann im Englischen geguckt und es ist tatsächlich Stephen Strange dabei.
Okay, nee, kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern.
Was aber auch völlig legitim ist, auch wenn man sagt, dass zwar selbst wenn Dr. Strange erst später rauskommt, ist es ja so, dass das eben Projekt Insight hat ja so eine Vorberechnung, welche Leute problematisch werden. Und deswegen ist es völlig in Ordnung, dass Stephen Strange erwähnt wird.
Ja, witzig.
Das war's so zu den Bezügen. Ich kann jetzt direkt weitermachen natürlich mit den Easter Eggs.
Darf ich ein Easter Egg nennen?
Ja, nenn mal ein Easter Egg.
Nein, das ist kein Easter Egg. Das ist nur, weil, wie gesagt, ich bin ja ein Fan von den Russo-Brüdern und von Community. Und die haben witzigerweise in den Film einen Community-Darsteller mit also eine ganz klitzekleine Nebenrolle. Und zwar Danny Pudi. Der ist einer der, der Sicherheitsleute bei S.H.I.E.L.D. und Captain America. Klopft da quasi an oder ich weiß gar nicht, wie diese Situation genau aussieht. Auf jeden Fall öffnet er die Tür und Cap steht davor und sagt ihm ganz freundlich, er soll jetzt bitte aus dem Weg gehen. Und ich habe mal im Interview mit Danny Pudi gehört, dass die verschiedene Szenarien da gedreht haben und in einem Szenario wird da halt von Captain America umgepuncht und das fand er sehr witzig. Aber das haben die halt für den Film nicht gemacht. Ja, also Abed Nadir ist das aus Community. So.
Ah ja, sehr, sehr schön. Ja, die haben eh noch andere Leute untergebracht. Die haben auch ihren Neffen untergebracht. Das ist der Junge, der Cap erkennt und wo Cap quasi im Museum quasi bedeutet, still zu sein.
Ah,
und die Russo-Sister, es gibt auch eine Schwester. Also so schön du den Eintrag der beiden im Wikipedia-Artikel fandest, aber von ihrer Schwester hören wir wohl wieder nichts, ne? Die sehen wir quasi in der Selbsthilfegruppe. Also tatsächlich ist sie auch da.
Ich glaube, ja.
Okay. Ich glaube, sie ist sogar die Leiterin der Selbsthilfegruppe, aber ich bin mir nicht genau sicher.
Das ist doch Sam Wilson.
Stimmt.
Oder ist die Schwester Sam Wilson?
Nee, das ist so eine Frau, aber stimmt, das hatte ich vergessen. Schon wieder der nächste Aussetzer heute. Dieser Podcast ist nicht valide. Auf der Rolltreppe im Museum sehen wir dann noch Joss Whedon quasi als kleinen Gastauftritt, der die Rolltreppe irgendwo runterduselt. Ja, also auch der hat ein Cameo in dem Film.
Schön.
Ja, finde ich auch. Und jetzt kommt eins meiner Lieblings-Easter Eggs oder Features quasi. Das Geräusch, wenn der Winter Soldier auftritt, also da hören wir oft immer so ein verzerrtes Geräusch, so
Ja, es war schön.
Ja, erinnerst du dich nicht mehr daran, oder? Okay,
nee,
aber
das habe ich nicht drauf geachtet.
Also musst du dir, wenn du den Film das nächste Mal guckst, bitte darauf achten, das ist nämlich ganz interessant, das wurde aus dem Todesschrei von Bucky quasi gesampelt und verzerrt das heißt, also jedes Mal, wenn der Winter Soldier ins Bild kommt, kommt so eine verzerrte Version des Todesschreis von Bucky, wenn er quasi im ersten Captain America quasi den Zug loslässt.
Ja.
Das ist ganz cool, ne?
Das ist echt cool.
Finde ich auch eine super Idee, sowas mag ich total gerne. Die Musik, die Fury laufen lässt, wenn Cap in das Zimmer kommt, also da, wo Sharon Carter quasi noch da ist, da läuft ja so, Fury hat ja laut Musik und sagt, meine Frau hat mich gerade rausgeworfen. Die Musik kommt, also tatsächlich die Musik, zu der dann Captain America und Peggy Carter in Endgame tanzen. Ja, schön, ne?
Ja, das war ein schönes Ende.
So viel ist es gar nicht mehr. Dann haben wir wieder, natürlich, wir sind ja immer noch in Phase 2 der Marvel-Filme. Es muss ein Arm flöten geben. Diesmal ist es sehr offensichtlich, wessen Arm flöten gegangen ist. Aber die Szene ist gar nicht so offensichtlich. Es ist der Arm von Bucky. Ja, wir sehen halt kurz in der Operationsszene, wie ihm da dieser Arm entfernt wird, aber es ist nicht ganz so präsent. Also quasi für die, die jetzt zum ersten Mal zuhören, deswegen gehen Arme flöten, weil es eben eine Anspielung an Star Wars sein soll. Wir haben aber noch eine Anspielung an Star Wars, quasi sagt jemand bei Projekt Insight, you may fire when you're ready. Und das hören wir auch in Star Wars auf den Todesstern bezogen. Was sehr, sehr schön ist. Und dann das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber das weiß ich einfach, weil wir mal in einem anderen Podcast drüber gesprochen haben, dass die Liste von Sachen, die Captain America nachholen will und noch sich angucken muss, die ist national in den Filmversionen angepasst. Also die ist gar nicht gleich, sondern die ist halt, je nachdem, in welcher Nation man lebt.
Ja.
Und welche Version des Films man guckt, eben nochmal angepasst.
Mega. Das finde ich total geil.
Und die andere, deswegen kam ich auch noch drauf zum Glück, sonst hätte man das vergessen. Die andere Information hatten wir auch schon mal in einem Podcast und ich wusste nicht in welchem. Auf dem Grabstein von Nick Fury steht als Bibelstelle die Zitatstelle, aus der der Pulp Fiction Zitat sein soll.
Nein,
also,
echt?
Ja, der Psalm.
Oh, geil.
Wobei der ja fiktiv ist. Der ist ja quasi zusammengelegt aus verschiedenen Bibelworten, aber eben die Stelle, die er zitiert, ich weiß nicht mehr genau, welcher das ist.
Ist das Ezekiel?
Ah, Ezekiel ist es, ne? Ja.
Ja.
Ja, stimmt. Nicht kein Psalm. Aber
das ist halt die Sache, wenn man Theologe ist, also ach, das war kein Psalm. Ich so viel. Was Psalm, Ezekiel, ist das nicht das Gleiche?
Nein, das eine ist Prophetenliteratur, das andere ist quasi dann eben eine andere Form der Literatur. Aber auch da habe ich nicht geglänzt, mein Kopf ist heute nicht richtig an. Und das war es aber dann auch tatsächlich mit Easter Eggs, die ich für erwähnenswert hielt. Wenn du willst, können wir noch ein bisschen über den Film reden, weil ich habe auch da noch ein paar Bemerkungen zu machen. Möchtest du irgendwas?
Ich möchte noch was sagen, und zwar noch über zwei Cameos möchte ich noch kurz sprechen, weil Joe Russo, also einer der Russo-Brüder, hat auch ein Cameo in dem Film. Der ist der Arzt, der Black Widow verarztet, als sie in diese Geheimbude kommen, wo Nick Fury dann doch noch lebt. Genau, und der andere Cameo-Auftritt, weil wir wollten es jetzt eigentlich weiter vorführen, von Stan Lee ist der Nachtwächter im Museum, wo Cap seinen Anzug dann klaut, um halt gegen Hydra vorzugehen. Und er sagt dann, glaube ich, so, oh, ich bin sowas von gefeuert oder irgendwie sowas. Ja.
Ja,
das
ja,
war
ja.
Sehr süß.
Ja, ich finde es. Also der Begriff, das habe ich nicht mehr genau verfolgt. Ich war da ein bisschen müde bei der Recherche, aber ich nochmal als Quelle für meine Easter Eggs und Bezüge, vieles nehme ich dann von New Rockstar, wo das sehr schön gemacht ist. Und da ist tatsächlich, kam auch der Gedanke auf, den habe ich so ein bisschen mitgenommen. Das ist also kein eigener Gedanke, habe ich auch geklaut. Den finde ich ganz schön, dass vielleicht der eigentliche Winter Soldier des Films nicht Bucky ist, sondern Captain America. Weil der Begriff Winter Soldier wurde von irgendwem geprägt, ich habe wieder vergessen von wem, wo es aber eben um den Soldaten geht, der in den dunklen, harten Zeiten eben als Soldat gerade steht und wo man dann sagen kann, ja, vielleicht erfüllt genau das Captain America in dieser Rolle quasi seinen Soldatendasein. Also da, wo sein eigenes Land nicht mehr für ihn gerade steht, steht er noch immer für sein Land gerade. Ja. Und fand diesen Gedanken ganz interessant, dass man sagen kann, dass vielleicht sogar gar nicht klar ist, wer der Winter Soldier eigentlich in dem Film tatsächlich ist, wenn man den Begriff so umdeutet.
Aber eigentlich sollte es Bucky sein, weil er so betitelt wird und immer wieder rausgeholt wird, wenn irgendwelche wichtigen Morde passieren sollen.
Ja, genau, und der auch irgendwie Kyrio-Schlaf hier hatte und also ich glaube, deswegen heißt der Winter Soldier.
Okay. Ja, ich meine, Captain America war auch im tiefen Eis eingegraben.
Ja, ja, genau, deswegen kann man es vielleicht auch für beide geltend machen.
Ja.
Wenn du nichts hast, ich habe noch ein paar Sachen.
Doch. Ich würde gerne noch auf die Beziehung zwischen Steve Rogers und Natascha Romanoff eingehen, weil mir war das gar nicht mehr so bewusst. Es ist auch jetzt lange her, dass ich den Film gesehen habe, bis wir jetzt in Rewatch wieder angefangen haben. Dass die beiden so ein bisschen, also die shakern halt so, also sie versucht ja immer eine Freundin für ihn zu finden und fragt dann halt so, also es ist ja das, was sich halt durch den kompletten Film zieht. Und so in der Mitte weiß man auch nicht genau, wie die beiden zueinander stehen. Also ob da nicht sich eine Liebesbeziehung zwischen Cap und ihr anwandelt. So. Aber das wird halt, also es geht ja ganz viel da um das Thema Vertrauen zwischen den beiden. Und weil Nick Fury sagt, vertrauen Sie niemanden, und er dann halt auch Natascha so ein bisschen kritischer gegenübersteht und dann nach und nach ihr aber vertraut und dann aber eine Freundschaft entsteht und eben keine Liebesbeziehung.
Ja, ja, konnte ich mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Also die war schon fest für mich an den Hulk vergeben.
Ja, das stimmt.
Ich finde, dass er quasi, also wir haben bei Thor noch beklagt, bei Thor 2, dass Thor nicht so krasse Entwicklungen macht, was es bei Captain America aber jetzt nicht der Fall ist, weil er sich, und das finde ich auch super logisch, wenn man sich das anguckt, im ersten Captain America Film hatte er nur wenige Tage oder wenige Wochen nach seiner Entwicklung quasi Zeit, sich als Supersoldat zu finden, und ist dann halt schon auf krassere Einsätze gegangen, und jetzt ist er quasi einfach nochmal weiter und hat sich wirklich krass körperlich entwickelt. Also während er in Captain America 1 noch irgendwie mit Fallschirm aus dem Flugzeug springt, springt er einfach mal ohne Fallschirm aus dem Flugzeug oder zerkloppt als Ein-Mann-Armee einfach ein Flugzeug aus der Luft. Also es ist einfach kein Vergleich mehr zwischen dem Captain America, was die körperliche Natur angeht, aus dem ersten Teil zum zweiten Teil. Was vielleicht auch wichtig ist, damit er neben den anderen Superhelden nicht nur als Captain quasi bestehen kann, sondern eben auch, dass man sagt, okay, ich verstehe auch, warum er so ein krasser Ficker ist, weil er einfach auch was drauf hat. Und das merkt man halt wirklich in dem Film dann an. Also
ja, und was er hier halt an seiner Entwicklung vielleicht noch durchmacht, ist die Sache, dass er nicht mehr auf, also quasi die Befehle horcht, sondern dass er auch irgendwie sein eigenes Ding macht, also dem nachgeht. Okay, das ist im ersten Cap-Film ja eigentlich auch so, dass er da Bucky retten will. Und ja, hier ist es halt eher so, dass er so in Frage stellt, was macht denn S.H.I.E.L.D. gerade so, ne? Warum, also sind die jetzt unbedingt die, warum titulieren die sich als die Guten? Warum folge ich denen und niemand anderen? Und dass er da vielleicht so seinen eigenen Weg suchen muss.
Und das wird ja sogar im Laufe der, also ich will jetzt gar nicht so vorgreifen, dann können wir dann im Civil War drüber reden, aber es wird ja immer extremer, wie er sich dann auch entwickelt in diese Richtung, ne? Ja. Also, ja. Das war es so ein bisschen, also es war schon so im Großen und Ganzen die beiden Sachen, die ich unbedingt noch loswerden wollte, das mit dem Winter Soldier und dass sich Cap eben so krass entwickelt hat.
Wenn wir es noch gar nicht erwähnt haben, ist Robert Redford, der ja als quasi Sekretär oder wie heißt seine Position, die er da hat. Auf jeden Fall eine hohe Position bei S.H.I.E.L.D. Die er dann, also er ist halt der sozusagen der Maulwurf, der das Ganze unterwandert und Hydra da quasi pusht. Da haben sich eigentlich auch einen großen Namen mit so an Bord geholt, weil Robert Redford ja auch ein bekannter Schauspieler ist. Und eigentlich jetzt in diesem Film den großen Bösewicht darstellt, der dann ja mit Projekt Insight, also wenn ich das richtig verstanden habe, wollen die 2 Millionen Menschen töten, damit sie quasi ein böses Ziel haben mit S.H.I.E.L.D. und damit Hydra sich so bekannt machen und als Gute darstellen können, oder?
Nochmal.
Also Hydra will halt, plant halt Menschen zu töten,
die potenzielle Bedrohung für Hydra werden könnten und
okay.
Ja, also
ja, das ist also irgendwie, ich glaube, ich habe dieses Projekt Insight nicht so hundertprozentig verstanden.
Nee, dann hast du vielleicht den Film nicht verstanden. Also
okay.
Das Projekt Insight ist erstmal ein Projekt, was von S.H.I.E.L.D. quasi
genau.
Das Projekt Insight dient zur Sicherheit der Menschheit. Das sind einfach diese bewaffneten Helicarrier, die irgendwie besonders krasse Feuerkraft haben.
Ja, ziemlich genaue auch. Ne?
Genau, und dann haben wir quasi von Solar diesen Superrechner, also der jetzt Projekt Insight quasi übernimmt und aber ausgerechnet hat mit irgendeinem Datenbank und Code und was weiß ich was für Scheiße, welche Menschen potenziell letztendlich für Hydra gefährlich und bedrohlich werden könnten. Und damit soll quasi, wird Projekt Insight neu umprogrammiert, um diese Leute auszulöschen. Also auf der Liste ist zum Beispiel auch, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, aber wir sehen bei den Namen quasi im Computer zum Beispiel, Tony Stark ist ein Typ auf der Liste, Maria Hill ist auf der Liste drauf.
Okay.
Also halt alle Leute, die irgendwie ein Problem sein könnten, sollen innerhalb von wenigen Sekunden eben ausgelöscht werden und ja.
Okay, aber dann ist das ja, also das schließt sich ja dann sehr schön eigentlich an unsere Soldatendiskussion vom Anfang an, weil da ja auch die Frage ist, so wozu braucht man halt die Soldaten, wenn man nicht im Krieg ist? Ne? Also wozu brauchen wir die Helicarrier, die bewaffnet sind? Ne? Und Cap zerstört dann ja quasi das die Kriegsmaschinerie. Also der Soldat zerstört den Panzer sozusagen.
Ja, stimmt.
Genau. Und Nick Furys Auftritt als quasi Wiederauferstandener fand ich ziemlich cool. Das muss er erwähnen. Und dass man halt auch sein Auge sieht und sowas, ne, dass dann auch mal ganz geil alles inszeniert ist.
Ja, der ist ja auch schon relativ alt, ne? Also, und dann denkt man so, ganz schön viel Cooles für so einen alten Mann, ne? Also.
Ich glaube, der ist, also müsste da so Mitte 60 gewesen sein, oder? Anfang Mitte 60 in der
Nein, Film. So alt ist der ja noch nicht, oder? Also, das ist der wirklich schon so alt?
Warte. Der ist 72 jetzt. Und das heißt.
Okay, krass.
Der ist von 2014, der Film. Ja, ist 6 Jahre dann quasi her. Wann war der? Mitte 60.
Oh scheiße, dann werden wir aber auch in den nächsten, weiß ich nicht, Jahren irgendwie so einiges erleben im MCU, wer da noch so abdanken wird. Ne? Also dann wird sich so Nick Fury ja auch nicht ewig halten. Ne? Also
ja, aber ich meine, hier Odin ist ja auch 86 mittlerweile. Okay, der ist, glaube ich, nicht mehr aktiv dabei, oder?
Genau, so ist es.
Aber trotzdem, also der war ja auch dann irgendwie Ende 70, als der noch quasi mit dabei war. Also ein paar Jahre haben wir bestimmt noch mit Samuel L. Jackson. Hoffen wir es. Aber der wirkt halt auch super fit, so, ne? Das kommt halt auch dazu. Was ich noch sagen wollte, was mir auch super gefallen hat, ist diesen Clou, den die da reingebaut haben, dass die Senatorin quasi ausgetauscht haben mit dieser Maske, dass es dann Natascha Romanoff war, weil auf einmal fängt die da an, die Leute umzukicken und man denkt sich so, was geht da ab? Und dann ist es halt Black Widow. Das war
sie
sehr
trinkt
cool.
Auch an der Szene nicht an ihrem Sektglas. Also,
okay.
Ja.
Ja, also, nice. Das wollte ich noch erwähnen, dann bin ich auch durch.
Ja, cool, dann können wir den Cast quasi zumachen und ich mir eine coole Abmoderation überlegen. Auch wenn ihr den Podcast zum Winter Soldier jetzt im Sommer gehört habt, hoffen wir, dass er euch Freude gemacht hat. Diese Abmoderation ist richtig scheiße. Aber hey, man hätte es ja mal versuchen können. Und ab hier würde ich behaupten, das ist meine eigene steile These, geht es eigentlich nur noch steil bergauf, was die MCU-Filme angeht. Also ab Guardians of the Galaxy geht es quasi durch die Decke. Also das heißt, uns erwartet nur noch purer Spaß, bis auf vielleicht einen einzigen kleinen Film, der mir nicht so gut gefällt. Aber dazu kommen wir dann, wenn wir soweit sind. Und ich freue mich also auf die nächsten Wochen. Und keine Ahnung, wann es mit dem MCU weitergeht, aber auf jeden Fall geht es das nächste Mal mit Guardians weiter. Und viel Freude. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.